Ich lese den Predigtext, er steht in Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Ich lese ihn aus der neuen Genfer Übersetzung. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Und als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Heute haben wir es mit einem Predigttext zu tun, mit einer biblischen Geschichte, die uns herausfordert. Es geht um Petrus und Jesus, der auf dem Wasser geht. Dass Jesus Kranke heilt und dafür übernatürliche Kräfte braucht oder einsetzt, das verstehen wir ja womöglich noch. Aber eine Geschichte, wo jemand übers Wasser läuft, einfach nur so, was sollen wir bitte mit der anfangen? Und mit wem würden wir uns hier am ehesten identifizieren? Mit einem Petrus, bei dem Mut und Zweifel und Angst so nah beieinander liegen? Oder mit den anderen Jüngern, die im Boot sitzen, die eigentlich schon genug Angst und Sorge hatten und nicht nachvollziehen können, wie Petrus jetzt auch noch ein solches Experiment wagen kann. Wir wollen uns zunächst mal mit der Vorgeschichte ein wenig beschäftigen. Was war geschehen? Es war ein anstrengender Tag gewesen und auch die Ereignisse davor waren sicherlich schwer zu verdauen. Johannes der Täufer war gerade getötet worden. Und das auch nur wegen eines unnötigen Versprechens, das König Herodes während einer Geburtstagsfeier gegeben hatte. Und dadurch sah dieser sich gezwungen, Johannes den Wegbereiter von Jesus enthaupten zu lassen. Das war natürlich eine ganz schockierende Nachricht gewesen. Und als Jesus und die Jünger davon erfuhren, brauchten sie sicherlich erstmal eine Auszeit und zogen sich an einen einsamen Ort zurück. Doch es sprach sich schnell herum, wo Jesus war, und viele Menschen, die von Jesus angetan waren, zogen ihm hinterher. Und da war es erstmal vorbei mit der Ruhe und mit der Auszeit. Jesus hatte Mitgefühl mit diesen Menschen und nahm sich ihrer Probleme an und heilte viele. Viele, die krank waren oder Nöte hatten. Und am Abend machten sich dann die vorausschauenden Jünger Sorgen um die Verpflegung dieser vielen Menschen. Dort gab es nämlich keine Touristeninfrastruktur, keine Imbissbuden und Fastfood-Restaurants, wo man schnell mal hingehen konnte und sich etwas zu essen kaufen konnte. Und hier erlebten dann die Menschen, wie Jesus aus wenigen Stücken Brot und ein paar Fischen eine ganz große Menschenmenge satt machte, eine Menge von mehr als 5000 Personen. Das war also gerade kurz vorher passiert. Und so ist es auch eher zu verstehen, warum Jesus die Jünger drängte, mit dem Boot vorauszufahren. Die Menge und auch die Jünger waren überwältigt und fasziniert von diesem Jesus, der so etwas tun konnte. Die Menschen im damaligen Israel, die wünschten sich sicherlich sehr so eine charismatische Führungspersönlichkeit, die auch eine positive Perspektive für ihr Land darstellte. Eine Person eben, die sie anstelle der römischen Besatzungsmacht zu ihrem König machen konnten. Da wäre Jesus doch der perfekte Kandidat gewesen. Diesen Hinweis erhalten wir lediglich im Johannesbrief, wo uns im 6. Kapitel davon berichtet wird. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn gewaltsam wegzuführen, um ihn zum König zu machen. Und die Jünger hätten da sicherlich voller Begeisterung mitgemacht. Menschen mit Begeisterungsfähigkeit, das kann so eine ganze Gruppe mitreißen und aktivieren, was ja grundsätzlich jetzt auch nicht negativ ist. Aber Jesus wollte das hier nicht, denn er wusste genau, dass König zu werden in Israel nicht sein Auftrag war. Er hat immer dieses politische Regieren ganz klar von dem Gedanken des Gottesreiches getrennt. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus sucht hier die Einsamkeit. Und damit beginnen eigentlich die Ereignisse des heutigen Predigttextes. Jesus schickt sie also alle weg, diese begeisterte Menge, diese vielen Menschen und auch die Jünger. Das ist beeindruckend zu sehen. Jesus schafft sich hier Freiräume inmitten dieses Tumultes, dieser Begeisterung. Er schafft sich Freiräume, um die Einsamkeit zu suchen. Und trotz eines oder gerade wegen eines vollen Tages mit vielen Ereignissen zieht er sich einfach zurück, um seine Gedanken zu sortieren und zu beten. Er hatte kein Zimmer, in das er sich zurückziehen konnte, und deswegen sucht er sich einen Berg, steigt auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Diese Besinnung und diese enge Beziehung zum Vater im Himmel gibt Jesus die Kraft, diese und auch viele andere Situationen richtig einzuschätzen, sich nicht wegreißen zu lassen von dieser begeisterten Menge. Die Begegnung und das Gespräch mit seinem Vater hilft ihm, seinen eigentlichen göttlichen Auftrag im Auge zu behalten und sich nicht einfach vom Wunsch der Menge treiben zu lassen. Bei uns ist es vielleicht nicht immer ein Berg, auf den wir steigen können, obwohl wir ja hier in Bayern auch nah an den Bergen sind. Aber vielleicht hilft uns ja auch der Rückzug in eine stille Ecke der Wohnung, ein Spaziergang in der Natur oder auch ein Abendmahl im Wohnzimmer, bei dem der Fernseher ausgeschaltet bleibt. Das alles können solche Momente sein, wo wir uns besinnen, wo wir die Nähe unseres Vaters im Himmel suchen. Und drittens wollen wir jetzt mal die Situation der Jünger betrachten. Sie haben in dieser Nacht, von der hier die Rede ist, mit großen Problemen zu kämpfen. Das Boot war ja bereits recht weit vom Land, vom Ufer entfernt. Und wenn wir uns das mal so vorstellen, dieser See hat eine Länge von insgesamt 21 Kilometern und an der breitesten Stelle ist er 12 Kilometer breit. Das ist also schon ein größeres Gewässer. Und nun drohten diese riesengroßen Wellen, das Boot umzuwerfen. Und die Jünger taten alles, um gegen diesen Sturm und diese bedrohlichen Wellen anzukämpfen. Es ist bekannt, dass auf dem See Genezareth ganz plötzlich solche schweren Stürme auftreten können. Und die brechen zu jeder Jahreszeit manchmal unerwartet los. Und die aufgepeitschten Wellen sind besonders hoch, da an den Ufern, die engen Ufer, es nicht gestatten, dass die Wellen sich richtig ausrollen. Deswegen steigen sie dann eher in die Höhe. Und solch ein schweres Unwetter ist hier also offensichtlich im Gange. Die Jünger wissen um die Gefahren. Sie sind ja eigentlich von Beruf Fischer. Sie kennen sich damit aus. Und das erzeugt Angst bei ihnen. Sie wissen, sie sind in Gefahr. Sie haben sicherlich schon den ein oder anderen Sturm gemeistert in Ihrem Fischerdasein, aber dies hier, das merken Sie, ist eine Bedrohung, bei der Sie wirklich beginnen, um Ihr Leben zu fürchten. Ich denke, es ist tröstlich, in dieser Geschichte zu erfahren, dass weder der Sprecher, der Apostel Petrus, noch die übrigen 12 Jünger religiöse Superhelden sind. Sie sind eben keine Winnetous oder solche Helden wie in Counter-Strike oder anderen Computerspielen, die immer gewinnen, die immer alles super machen. Nein, es sind Menschen, die auch Angst haben. Das wird hier ganz eindeutig aufgezeichnet. Menschen, denen Angst nicht fremd ist. Angst begleitet uns Menschen einfach, solange wir leben. Wir kennen auch Ängste, vielleicht die Angst, dass ein Kind behindert geboren wird, die Angst vor einer schriftlichen Prüfung, die Angst, nicht genug zu leisten, die Angst vor drohender Arbeitslosigkeit oder ihren schlimmen Folgen, die Angst vor einer gefährlichen Entwicklung der Weltereignisse, vielleicht heute auch wieder ganz aktuell, die Angst vor Verseuchung der Erde, aber vielleicht auch die Angst vor dem Altwerden und möglicherweise davor, gebrechlich und einsam zu sein. Es gibt sehr viele Varianten der Angst, auch wenn die Ursachen dafür bei den Einzelnen unterschiedlich sein mögen, kennt jeder von uns Zeiten, in denen uns die Angst überfällt oder wo wir einfach Angst haben. Und vermutlich könnte auch jeder von euch hier seine eigene Geschichte erzählen aus dem Leben, in der so ein Sturm losbrach, der einen in Angst und Schrecken versetzt hat. Und oft ist ja diese Angst auch nicht unbegründet, genau wie auch bei den Jüngern hier auf dem See. Es ist real, ein starker Wind ist aufgetreten, steht ihnen entgegen. Schwierigkeiten können wie ein stürmischer Wind in jedem Leben auftreten, auch in dem Leben eines Christen. Und da bringt es auch nichts, vorwurfsvoll zu fragen, wie konnten sie nur in diese gefährliche Situation hineingeraten oder hätten sie das nicht vermeiden können? Das ist an dieser Stelle gar nicht zielführend. Wir Christen sind ja oft der Überzeugung, dass Menschen in Schwierigkeiten geraten, wenn sie nicht auf Gottes Wegen gehen. Und vielleicht hat uns da auch ein bisschen die alttestamentliche Geschichte von Jona geprägt. Ein Prophet, der vor Gott wegläuft, der seinen Auftrag nicht erfüllen will und gerade deshalb in Probleme gerät, in Seenot gerät. Und als er sich bereit erklärt, Gottes Willen zu erfüllen, da ist der Sturm auf einmal wie weggeblasen. Diese Kausalität von Ursache und Wirkung, die wünschen wir uns eigentlich. Die haben wir meistens im Kopf und wir sind gerne geneigt, Schwierigkeiten so zu deuten, vor allen Dingen, wenn es um andere Menschen geht. Und Hand aufs Herz, es gibt tatsächlich Situationen, in denen die Schwierigkeiten dadurch verursacht werden, dass wir eben nicht Gott folgen wollen, auf seinen Wegen gehen wollen, sondern unsere eigenen Wege gehen, auch als Christ manchmal. Aber es gibt auch noch etwas anderes und darum geht es hier. In unserem Bibeltext sind die Jünger auf ausdrücklichen Wunsch von Jesus losgefahren. Sie sind in seinem Auftrag unterwegs, sie gehen gar keine eigenen Wege. Jesus hat zu ihnen gesagt, steigt ins Boot und fahrt schon mal voraus. Und dennoch kommen sie in Schwierigkeiten und dennoch werden sie attackiert von Sturm und Wellen, so als hätten sich plötzlich alle Naturgewalten gegen sie erhoben. Und ich denke, wir sollten als Christen auch dieses Prinzip nicht ausblenden. Auch wenn wir das tun, was unser Herr uns sagt, können sich riesige Stürme und Wellenberge gegen uns erheben. Auch wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind, formieren sich Widerstände und manchmal gerade dann. Gott nachzufolgen bedeutet nicht immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Und es bedeutet erst recht nicht, den Weg immer ohne Probleme zu gehen. Aber, und damit möchte ich zum nächsten Punkt kommen, Jesus lässt seine Jünger nicht im Stich. Das ist die gute Botschaft. Jesus lässt sie nicht alleine. Jesus lässt auch uns nicht hängen in schwierigen Lebenssituationen. Jesus erkennt die Bedrohung, in der die Jünger stehen, und kommt ihnen entgegen, um sie aus der Gefahr zu retten. Jesus kommt zur Hilfe, aber er kommt wirklich spät. Es dauert, bis er kommt. Erst gegen Ende der Nacht, in der vierten Nachtwache, das ist so ungefähr zwischen 3 und 6 Uhr morgens, da kommt er ihnen auf dem Wasser entgegen. Und die Jünger haben sich wahrscheinlich körperlich verausgabt, haben bereits über viele Stunden versucht, das Schiff unter Kontrolle zu halten. Kein Wunder also, dass sie am Ende sind, ausgelaugt sind und dass sie die Gestalt Jesu auf dem Wasser für ein Gespenst halten. Zumal ein solcher Gespensterglaube in der damaligen einfachen Bevölkerung bekannt war. Aber Jesus gebietet ihm Einhalt. Er spricht sie sofort an. Seid getrost, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Allein das Wort, das Jesus hier an seine Jünger richtet, hilft in schwieriger Lage, in der Stunde der Not und Hilflosigkeit. Wir kennen das vielleicht aus einer anderen Situation, aus einem Mutter-Kind-Verhältnis, so ähnlich wie die Anrede einer Mutter an ihr Kind das tut, wenn sie sagt, hab keine Angst, ich bin da. Und da beruhigt sich ein kleines Kind oft schon, weil es die Stimme der Mutter hört, der Vertrauensperson. Und da breitet sich dann die Gewissheit aus, ah, ich bin nicht allein gelassen. Jemand ist da in der Gefahr. Und so verändert auch die Anrede Jesu sofort die Situation im Boot. Dadurch ist auch Petrus wieder der ganz Mutige, indem er sagt, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Was geht da wohl in Petrus vor? Will er ein Experiment machen? Gerade voller Angst und jetzt plötzlich so waghalsig. Was ist da los? Hören wir mal genau hin. Petrus sagt nicht, lass mich auch das Außergewöhnliche schaffen. Ich will auch auf Wasser gehen können. Sondern er sagt, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Petrus will also in die Nähe von Jesus. Er spürt instinktiv mit Blick auf Jesus und getragen von ihm und in Gemeinschaft mit ihm hat mein Leben Anteil an diesem außergewöhnlichen Wirken Jesu. Petrus hat ja erfahren in seinem Leben, da wo Jesus am Werk ist, werden die Grenzen des Gewöhnlichen ausgeweitet. Unmögliches oder unmöglich Scheinendes wird auf einmal Realität. Er weiß, mit dem lebendigen Gott, den er in Jesus als gegenwärtig erlebt hat, da kann auch er über Mauern springen, wie wir das mal im Psalm 18 lesen können. Über Mauern springen, die wir sonst nicht überwinden können. Das hat er erlebt. Und wie reagiert Jesus darauf? Er lässt sich darauf ein. Er sagt, komm. Er tadelt Petrus nicht wegen seines Wunsches. Das tun vielleicht eher die Jünger im Boot. Das können wir uns doch lebhaft vorstellen. Meine Güte, hatten wir nicht schon genug Schwierigkeiten? Muss der sich jetzt auch noch auf so ein Wagnis einlassen? So hat vielleicht mancher von ihnen gedacht. Doch plötzlich passiert es. Petrus, dem Mutigen, geht es, wie es uns allen gehen kann. Zuerst haben wir eine ganze Zeit lang mit Blick auf Gott und in Gemeinschaft mit ihm eine geradezu überirdische Kraft, eine Freude und Zuversicht gespürt. Und mit einem Mal ist das alles wie weggeblasen. Was ist denn da geschehen? Es gibt plötzlich Momente, in denen Zweifel aufgekommen sind. Momente, in denen wir vielleicht weniger zu Gott aufgeblickt haben, dem wir doch gehören und aus dessen Hand uns niemand reißen kann, wie uns das in Johannes 10 verheißen ist. Und stattdessen haben wir nur furchtsam auf die Gefahren gestarrt, die uns bedrohen. Und es kommt dann unweigerlich der Moment, in dem wir wie Petrus den Eindruck haben, wir gehen unter. Wir verlieren den inneren und äußeren Halt. Da ist niemand, der uns auffangen kann. Da blicken wir vielleicht wie gebannt auf eine drohende Arbeitslosigkeit und ihre schlimmen Folgen. Oder wir fürchten uns vor einer lebensbedrohenden Krankheit. Oder auch Einsamkeit oder Abhängigkeit von anderen im Alltag können als drohende Gefahr die Zuversicht zu Gott rauben. Wenn wir in einer solchen Lage sind, dann dürfen wir es genauso wie Petrus machen. Als er begann, in den sturmgepeitschten Wellen zu versinken, schrie er: Herr, rette mich! In der Tiefe der Not schafft es ein Mensch oft nicht, wohlklingende und lange Gebete zu formulieren. In solchen Momenten reicht es oft nur zu einem kurzen Stoßgebet, zu einem Schrei aus der Not. Aber das genügt. Dieser Schrei bewegt Jesus dazu, uns festzuhalten. Jesus macht auch hier keine Vorwürfe. Er fragt lediglich: Warum hast du gezweifelt? Und dann, als beide wieder im Boot sind, legt sich der Sturm und es folgt ein Moment tiefster Ergriffenheit. Und allen im Boot ist ganz unmissverständlich klar geworden: Das hier ist wirklich Gottes Sohn. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Jesus gibt seinen Jüngern keine Verheißung, dass es keinen Sturm mehr geben wird. Das kann ich euch heute auch nicht geben. Aber etwas anderes verheißt er ihnen später. Und das ist Folgendes: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das lesen wir im Matthäusevangelium in Kapitel 28. Und er wird auch sagen: In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Angst wird immer mal uns ergreifen, aber wir dürfen getrost sein, denn Gott, Jesus, hat die Welt überwunden. Der Glaube an Christus belässt uns in dieser Welt, in der es Unruhe und Gefährdung geben kann und wird. Aber wir sind umfasst von der liebenden Hand unseres Vaters im Himmel, unseres Gottes, der uns zur Vollendung bringen wird, allen Stürmen und Gefahren zum Trotz. Amen.